Deutschlandfunk, Medias Res.
Ja, dann mal keine Panik, oder?
NRWs Gesundheitsminister Laumann will keine Panik verbreiten.
Durchaus ein Grund zur Sorge, aber kein Grund zur Panik.
Es gibt keinen Grund zur Panik.
Keinen Grund zur Panik.
Aber ernst ist die Lage schon.
Ja, also keine Panik allerseits. Zumindest nicht von den Medien. Aber funktioniert keine Panik machen, indem man die ganze Zeit keine Panik ruft? Diese Frage betrifft uns Medien insbesondere. Wir zitieren keine Panik machende Politiker. Und zwar seit gestern im gefühlten Minutentakt. Kommen wir damit einfach nur unserer journalistischen Pflicht nach oder agieren wir hier als ultimative Panikbrandbeschleuniger? Und wenn ja, wie kann es anders gehen? Marlies Prinzing ist Professorin für Journalistik. Sie forscht in Sachen journalistische Ethik. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, ob das, was gerade medial passiert, aus ihrer Sicht schon eine Hysterie ist.
Das kommt nun wirklich drauf an, mit welchem Medium man es zu tun hat. Es gibt weiterhin eine wirklich sehr professionelle Berichterstattung, in der man nicht von Hysterie sprechen kann, sondern eigentlich eher von einer großen Unsicherheit, die wir alle teilen. Also es gibt ja eigentlich weder auf der medialen noch auf der fachlichen oder behördlichen Seite nun wirklich Erfahrungen oder auch eine ganz klare Einschätzung, was denn alles jetzt auf uns zukommt. Sicher ist jedenfalls, wir müssen das Coronavirus sehr, sehr ernst nehmen.
Dennoch, es ist ja wirklich eine Flut an Berichterstattung, die derzeit passiert. Und auch tatsächlich der Begriff Panik fällt relativ häufig. Wir fragen uns, wer ist für diese sogenannte Panikmache denn zuständig? Sind es eher die Behörden, sind es eher die Politiker oder sind es tatsächlich eher die Medien? Wer forciert hier was?
Auch das würde ich wirklich differenzieren. Es gibt teilweise wirklich auch mediale Berichterstattung, da wo wirklich erkennbar ist, dass man Angst schürt und dass man die eigene Angst letzten Endes in Berichterstattung projiziert. Auch auf der Seite der Behörden ist es teilweise so, dass man eben sagt, ja, man muss vorsichtig sein, man muss einen Pandemieplan jetzt bereithalten, man muss alle möglichen Dinge vorkehren, aber das hat ja eigentlich noch nichts jetzt mit wirklicher Hysterie zu tun, sondern für mich ist es wirklich so, dass es vor allen Dingen um eine sehr, sehr große Unsicherheit geht und dass da jetzt aus dieser Unsicherheit heraus es umso bedeutsamer ist, dass Medien ihre einordnende und ihre auch kontextualisierende Funktion erfüllen.
Die Frage ist dennoch, ob manchmal vielleicht bestimmte Informationen gar nicht vermeldet werden sollten, um der Panikmache und der Panik in der Bevölkerung vorzubeugen. Ein Beispiel noch, Bilder von leeren Regalen, Stichwort Hamsterkäufe. Sollten Medien solche Bilder zeigen oder eher nicht, weil sie häufig auch aus dem Kontext gerissen sind?
Das kommt immer auf die Intensität drauf an. Es entspricht der Realität und wenn damit ein Bericht bebildert wird, der zeigen soll, dass eine Facette eben ist, dass die Leute dann alles Mögliche jetzt horten oder dass beispielsweise nirgendwo die entsprechenden Infektionsmasken mehr zu haben sind, dann entspricht es durchaus einer faktenorientierten Berichterstattung. Wenn dann aber eins am anderen kommt und eigentlich wenig Einordnung passiert und ganz stark mit Reizen und mit aufreizenden Bildern dann gearbeitet wird, dann ist meiner Einschätzung nach die Schwelle hin zur Sensationalisierung überschritten.
Nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen. Da haben Sie gesagt, die Lage ist sehr unsicher und dann auch natürlich sehr schwierig zu beurteilen, welche Informationen jetzt wichtig sind und welche nicht. Das heißt, ich verstehe richtig, je unsicherer die Lage einer Situation, desto schwieriger ist es auch in der Berichterstattung einzuordnen, wie man damit umgehen soll.
Desto herausfordernder ist es, in einer Berichterstattung einzuordnen. Also es ist ja durchaus möglich. Es ist dann möglich, wenn man mit großer Sorgfalt eben die Experten und Expertinnen, die man zu Wort bringt, auswählt, sodass das welche sind, die dann wirklich sich auskennen in diesen Themen, dass man genau die dann nimmt und nicht irgendjemanden. Und auf die Art und Weise kann man beispielsweise sehr wohl dann eine Einordnung vornehmen und kann mitteilen, was denn eigentlich aus der Expertensicht heraus gegenwärtig gerade zu tun ist. Und da ist ja auch in dem, was wir jetzt wiederum speziell auf Corona lesen und hören, von sehr großer Vorsicht die Rede, nicht aber von Panikmache.
Abschließend, in dem Wissen, dass der Platz in den Zeitungen auch im Internet und auch im Radio begrenzt ist, was sollten Medien aus Ihrer Sicht beachten bei der Berichterstattung über das Coronavirus?
Na, vor allen Dingen drei Dinge. Also Punkt 1, Vorsicht vor stereotyper Diskriminierung, ob das jetzt, was am Anfang der Fall war, insbesondere bezogen auf Chinesen dann ging, wir erinnern uns an das Spiegeltitelbild, die gelbe Gefahr, oder aber auch diskriminierend jetzt bezogen auf Menschen, die infiziert sind, denn es muss ja in unser aller Interesse sein, dass Menschen, die die Vermutung haben, dass sie das Virus erwischt hat, dass die sich wirklich auch noch getrauen, dieses dann zu melden. Punkt 2 ist, dass man Vorsicht walten lässt bei absurden Tipps, also beispielsweise Knoblauch hilft oder was auch immer. Und zum Dritten, dass man, und da gibt es Faktenchecker-Seiten, den Faktenfuchs korrektiv macht Faktenchecks, dass man schaut, dass man keine Desinformation verbreitet. Es gibt ja ganz absurde Dinge, die kursieren, also dass man wirklich bei der Art der Berichterstattung darauf achtet, dass man prüft, welche Informationen man denn da überhaupt weitergibt.
Marlies Prinzing, Professorin für Journalistik, zur Frage, welche Rolle die Medien in Sachen Corona-Panikmache spielen.